über Gott sprechen. Zuerst mal eine kritische Bemerkung. Ist Gott ein zuverlässiger Partner? Kann ich mich auf meinen Gott verlassen? Auf Menschen kann man sich kaum heutzutage verlassen. Auf die Technik nicht immer. Aber kann man sich auf Gott verlassen? Das ist diese große Frage. Und bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich euch herzlich einladen zu den nächsten Veranstaltungen am Mittwoch, 16 Uhr. Schaue auf die Frucht. Schau nicht auf die Arbeit. So ein Bauer, der muss schuften und er muss sehen, er muss beackern und er muss auf die Frucht aufpassen, dass es reift und so weiter. Schau nicht auf die Arbeit, die du hast, sondern schau auf die Frucht, was dabei rauskommt. Die Endergebnisse, das ist wichtig. Darüber werden wir sprechen. Am Freitag wird das Thema sein, 19 Uhr, erwarte Gottes Antworten. Wir sollten nicht nur zusammenkommen und sagen, ja gut, wir wollen einfach absitzen die Zeit, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, manchmal auch drei Stunden. Nein, wir wollen nichts absitzen, sondern wir erwarten, dass was passiert, dass Gott was wirkt, dass wir Antworten bekommen auf die Fragen, die uns bewegen. Du musst nicht mir Fragen stellen. Wir haben zeitlang in unserer Gemeinde Fragekasten gehabt. Wenn du eine Frage hattest, so wie du deine Gebetsanliegen dort abgibst, so konnte man seine Fragen abgeben. Aber ich möchte heute etwas ganz was anderes tun und dich einladen. Sag Gott deine Frage im Gebet. Frag den Boss. Frag den Chef. Frag den Meister. Frag den Lehrer. Sag, Herr, ich verstehe eines nicht. Und dann gibt er mir einen Impuls, darüber zu sprechen. Und das hilft mir. Das hilft mir, sich vorzubereiten. Also erwarte von Gott die Antwort und nicht von Menschen. Es ist ein großes Problem in christlichen Kreisen. Die rennen von Seelsorger zu Seelsorger. Da versuchen dort den zu befragen. Dann befragen sie die Sterne, dann befragen sie alles Mögliche. Befrag Gott mehr. Frag mehr, Gott, was ist die Lösung für mein Problem? Erwarte also Gottes Antworten. Am Samstag wird das Thema sein, Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu. Wenn du Jesus nachfolgst, das hat Folgen, Begleiterscheinungen. Also so wie ein Schiff, wenn es ein Schiff fährt, es macht Wellen. Und dein Leben hinterlässt Spuren, Begleiterscheinungen der Nachfolge Jesu. Und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, auf der Suche nach der Gegenwart Gottes. Wo ist Gott zu finden? Hier, Nazareth-Kirchstraße 51 oder auf dem Breitscheidplatz oder Alexanderplatz. Wo ist Gott zu finden? Wo wohnt der liebe Gott? In Mekka oder in Jerusalem oder wo sonst noch? Wo ist Gott zu finden? Und es wird eine interessante Sache sein, wenn wir auf der Suche uns begeben nach der Gegenwart Gottes. Gott, ein zuverlässiger Partner. Das ist zwar eine Behauptung, die ich jetzt aufstelle. Er ist zuverlässig. Die meisten Christen oder gestern, als ich das Thema ankündigte, da sagte jemand, ja, auf ihn kann man sich verlassen. Aber ist es wirklich wahr? Wie sieht es manchmal mit uns aus, wenn wir sagen, ich verlasse mich auf Gott? Manchmal sind wir von allen Geistern verlassen. Ist es nicht manchmal auch so in deinem Leben, dass es, du hast dich auf Gott verlassen, gehofft und geglaubt und so weiter, und dann stehst du und hängst in der Luft. Und Gott lässt dich manchmal in der Luft hängen. Das kann er. Er hat die Erde auch in der Luft aufgehängt, im Nichts aufgehängt, und die funktioniert und kreist. So, das ist eine Behauptung. Jeder kann sagen, er ist zuverlässig oder Gott ist zuverlässig oder die Sache ist zuverlässig. Meine Firma, meine Gemeinde, mein Pastor, die sind zuverlässig. Jeder kann das behaupten für sich, aber ist es wirklich wahr? Und so weiter. Viele bilden sich. Es ist sicher, ganz sicher. Aber ist es wirklich so? Zuverlässigkeit ist heute gefragt. Ist Gott wirklich so zuverlässig? Und ich möchte einen Beweis antreten mit der Gnade und mit der Hilfe Gottes und dem Heiligen Geist, dass er zuverlässig ist. Das muss ich wissen. Ich muss nicht nur glauben. Glauben ist für mich nichts wissen, auf Deutsch gesagt. Also ich glaube, dass ein Pfund Gulasch eine gute Mahlzeit gibt. Das kann ich glauben. Aber ich muss wissen, die Apostel kamen mit großer Gewissheit Zeugnis von der Auferstehung. Sie waren von der Auferstehung Jesu, sie waren überzeugt. Und sind wir auch überzeugt von der Zuverlässigkeit Gottes? Ist Gott zuverlässig in seinem Wort? Du liest ja die Bibel. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und warum bist du krank? Nur eine Frage. Stimmt das Wort oder stimmt das nicht? Ist Gott dauerhaft? Ist er unveränderlich? Ist er einmal so und einmal so launisch, wie die Götter so manchmal sind? Ist er korrekt und gerecht? Ist unser Gott unparteiisch? All das gehört zu dem Bereich Zuverlässigkeit. Ist er unbestechlich? Oder wenn du ein großes Opfer bringst, dass du vielleicht von Gott erhört wirst? Oder wie ein amerikanischer Evangelist hier in Berlin mal in eine Großveranstaltung, sagt er, also wenn du 1.000 Euro opferst, werde ich für dich beten. Ist Gott bestechlich? Ist er arglos? Ist er treu? Kann man ihm wirklich über den Weg trauen? Weißt du, wenn du Gott begegnest, da gibt es mal eine Auseinandersetzung vielleicht zwischen dir und Gott, weil wir sind Sünder und er ist heilig, dann kommen zwei Welten zusammen, die stoßen aufeinander. Kann ich mir leisten, Gott zu begegnen? Oder hast du Angst, vielleicht Gott zu begegnen? Oder legt er mich rein? Er sagt, komm her, mein Kind, und so weiter. Und dann, wenn er hat, dann lässt er mich da als Bettler durch die Gegend rennen. Ich will heute die Zuverlässigkeit Gottes mal untersuchen und danach gehen. Ist Gott wirklich kreditwürdig? Dass du ihm Geld leihen könntest, ihm dein Kapital anvertrauen könntest, dein Vermögen anvertrauen könntest, deine Kräfte ihm anvertrauen könntest. Ist er wirklich kreditwürdig? Zuverlässigkeit ist eine Säule zwischenmenschlicher Beziehungen und auch geistlicher Beziehungen, jeder Beziehung. Zuverlässigkeit, dass ich mich darauf verlassen kann, dass eins und eins wirklich zwei gibt und nicht drei und was anders, dass Gott anders rechnet als ich zum Beispiel oder du. Ich verlasse mich darauf, dass der andere mir gegenüber zuverlässig ist, dass er mich nicht ausschmiert oder ausnimmt oder über den Tisch zieht. Ist die Zuverlässigkeit eine Eigenschaft Gottes, wirklich eine Eigenschaft Gottes? Oder ist Gott nur launisch, so wie manche Tyrannen, Diktatoren sind und so weiter? Solange du ihnen zujubelst und sie anbetest und sie preist, dann sind sie dir gut gesonnen. Aber sobald du nicht mehr mit ihnen einverstanden bist, wie sieht's da aus? Was passiert, wenn du mal mit Gott nicht einverstanden bist? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wenn du nicht seinen Weg gehst, liebt er dich trotzdem? Ja, du sagst es. Weißt du das auch hundertprozentig? Ja, genau. Wir reden so. Weißt du, kann ich Gott blind vertrauen? Wirklich blind? Weiß ich, dass es einen Gott gibt überhaupt? Das ist eine große Frage. Woher weiß ich? Aus der Bibel, da steht so viel drin. Aber weiß ich wirklich hundertprozentig auf Gottes Verlass? Und zwar in Kleinigkeiten, nicht nur in großen Sachen. Da kann ich schon Gott zutrauen, dass er den Kosmos das steuert und dass er die Planeten und so weiter so richtig anordnet. Aber kann er mit meinen Zellen umgehen, mit meinen Kleinigkeiten in meinem Leben? Interessiert ihn das? Kennt er mich überhaupt? Jeder kann sagen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Aber ist es wirklich so? Ist sein Wort wahr? Pilatus fragt einmal den Herrn Jesus, als Jesus ihm gegenübersteht, was ist die Wahrheit? Bist du ein König oder bist du kein König? Die sagen so und die sagen so. Und wenn wir so die Theologen hören, die Philosophen hören, wenn wir die ganzen Religionsgründer hören, die einen sagen so, die anderen sagen so, wem soll ich jetzt glauben? Soll ich Mohammed glauben? Soll ich Buddha glauben? Soll ich Konfuzius glauben? Soll ich Zarathustra glauben? Wem soll ich glauben? Soll ich Jesus glauben? Soll ich Moses glauben? Wem soll ich glauben? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und der andere sagt, ich bin eine Wahrheit. Das ist vielleicht der kleine große Unterschied. Wie hat sich Gott in der Geschichte bewiesen? Wie hat man damals Gott kennengelernt, früher? Wir haben unsere Vorfahren oder die Vorvorigen, wie haben die Gott kennengelernt? Wie hat er sich gezeigt? Wie hat er sich offenbart? Wie ist Gott den einzelnen Menschen begegnet? Wie hat er die Schöpfung geschaffen? Und wenn ich die Schöpfung sehe, und die Schöpfung ist erstmal ein Beweis für mich, dass es einen Gott gibt. Dass es einen Gott gibt. Muss einen Gott geben. Das kann nicht alles durch einen Urknall entstanden sein. Und selbst wenn es einen Urknall gegeben hätte, irgendjemand muss den Urknall verursacht haben. Eine Bombe gezündet, von mir aus. Gott hat sich in der Geschichte bewiesen, hat sich gezeigt, wenn ich die biblische Geschichte nehme, und das ist sehr stark belegt. Alles spricht vom Gottes Werken, die ganze Schöpfung, unsere ganzen Glieder, sie bezeugen die Herrlichkeit Gottes, wenn ich so meine Finger angucke, die bewegen sich noch. Die müssen sich nicht bewegen, aber guck mal, jeder Mensch, der zur Welt kommt, ist eigentlich vollkommen. 7 Milliarden Menschen haben wir inzwischen und alle haben die gleiche Struktur. 2 Füße, 2 Hände, 1 Kopf, 2 Augen. Wer hat diese Gesetze so geordnet? Vielleicht eine andere Hautfarbe, aber sonst sind wir alle nach dem gleichen Strickmuster gestrickt. Die gleiche Psyche, die gleiche Veranlagung. Der Mensch ist Mensch von Anfang an. Hat das irgendjemand gemacht? Unsere Organe nehmen Gott wahr. Und wir nehmen Gott wahr auch an unseren Mitgeschöpfen, an den Tieren, an den Menschen, an unseren Mitmenschen. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester siehst, deinen Nachbar, Weißt du, und dann merkst du plötzlich, die sind auch halbe Götter. Was die sagen, das stimmt. Aber sind sie zuverlässig? Der Mensch ist nicht zuverlässig, aber kann ich sagen, Gott, mein Gott, auf dich verlasse mich? Ich merke nur eines, sobald wir Gott verlassen, in irgendeiner Form auch immer, dann arbeitet die gesamte Schöpfung gegen uns. Sobald wir Gott irgendwie absagen, schwach werden innerlich und sagen, nein Gott, ich sag dir ab, will mit dir nichts zu tun haben, dann arbeitet die ganze Schöpfung. Plötzlich stechen uns Mücken, plötzlich überfallen uns Räuber, plötzlich schmeckt uns das Essen nicht mehr. Die Schöpfung arbeitet mit uns, gegen uns, wenn wir Gott absagen. Also Gott und die Schöpfung ist irgendwo identisch. Wir sind auf Gott angelegt, wir funktionieren nur mit Gott. Ohne Gott sind wir immer Suchende und Süchtige. Ohne Gott suchen wir immer nach der Wirklichkeit und Realität, suchen nach Liebe, nach Frieden, nach Gerechtigkeit. Ohne Gott, also es muss etwas in Gott geben. Und wo ist er? Lieber Gott, wo wohnst du? Welche Gesicht hat Gottes welche Farbe hat Gottes Gesicht? Welche Sprache spricht Gott? Wir sind auf der Suche nach Offenbarung, nach Erleuchtung, nach Erlösung, nach der Erfüllung. Wir suchen. Also der Mensch ist auf Gott angelegt. Wir sind auf der Suche nach was Größerem, nach was Stärkerem, nach was Besserem, nach etwas Heiligerem. Wir denken, wir haben schon das erreicht, was gut und vollkommen ist, aber dann merken wir plötzlich, da muss es ja noch mehr geben als das, was es gibt. Wir sind auf der Suche nach Verständnis, auf der Suche nach Geborgenheit. Wir sind eigentlich schon auf der Suche nach Gott. Aber kann ich mich auf meinen Gott verlassen? Hoffen und Harren macht viele zum Narren, gibt es in der Welt ein Sprichwort. Aber kann ich mich auf Gott absolut verlassen? Geht er mit mir durch dick und dünn? Und ich merke meistens, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann suche ich Gott überall und wo ist er zu finden? Da gibt es ein schönes Gedicht, die Spuren im Sand. Und da geht der Herrgott mit dem Menschen, mit irgendeinem Menschen, und dann geht er Hand in Hand. Und dann, wenn es sumpfig, schwer und dreckig und hart wird, dann ist nur noch eine Spur. Und wo ist die Spur Gottes? Und dann sagt irgendwie eine Stimme, da, als es so schwierig wurde, habe ich dich auf den Arm genommen und dich getragen. Ich habe dich hindurchgetragen. Und in wie vielen Stunden hatte ich Gott durchgetragen? Ja, einmal hat es funktioniert, aber funktioniert das immer? Ich möchte solchen Fragen nachgehen, denn das sind Fragen der Seelsorge, was Menschen immer wieder beschäftigt. Kann ich mich immer, alle Zeit, alle Tage auf Gott verlassen? Kann ich ihn immer wieder drauf ansprechen und sagen, guck mal, lieber Gott, jetzt geht's nicht mehr, jetzt musst du mich tragen. Bist du stark genug? Wir suchen also Führung, wenn wir nicht mehr weiter können. Wir sind so furchtlos, so ängstlich. Weißt du, wir trauen uns gar nicht so viel zu. Manchmal sind wir ganz kühn und sagen, mir macht das nichts aus. Aber wenn es darauf ankommt, dann merken wir, wie klein wir wirklich sind, wie schwach wir wirklich sind, wie gebrechlich wir wirklich sind. Und dann, Gott wohnt in mir. Und wenn das wirklich wahr ist, dass Gott in mir wohnt, dann muss es manchmal ein ganz ängstlicher und feiger Gott sein. Weißt du, weil wenn ich so bin und Gott so ist, also da muss irgendwas faul sein in mir. Ist Gott wirklich der Gott, der in mir wohnt? Der wahre Gott? Der wirkliche Gott? Das Reich Gottes ist in euch, steht in der Bibel. Wir wissen das. Der inwendige Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Aber manchmal geht es genau nach hinten, die Sache. Und er entwickelt sich abwärts. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und deshalb, wir müssen anfangen, den wahren Gott zu finden, den echten Gott, den lebendigen Gott, den persönlichen Gott, dass wir so von per Du mit dem Herrn sind, nicht nur Herrgott. Weißt du, du musst Gott als einen Partner kennen. Und einen Partner lernst du nicht so schnell auf der Straße, an der Ecke, an der Imbissbude irgendwo oder an der Bank. Einen Partner lernst du erst, indem du mit ihm durch dick und dünn gegangen bist. Und ist Gott wirklich so zuverlässig? Hast du Gott erfahren in kleinen Dingen, in großen Dingen, in leichten Dingen, in schwierigen Dingen? Und du hast mich durchgetragen? Durch wie viel Not hat uns Gott durchgetragen? Kannst du etwas auflisten, was Gott alles in deinem Leben getan hat? Gott beweist sich in den Krisen. Da lernst du Gott kennen. Gott lernst du nicht in der Versammlung kennen. Du wirst informiert über Gott in dieser Versammlung, in der Predigt heute Morgen. Aber du lernst Gott erst in deiner Krise kennen. So, wenn es auf die Spitze zutreibt, wenn es nicht mehr geht, wenn du nichts mehr kannst, dann kommt irgendwo ein Lichtlein her. Weißt du, manchmal denke ich, oder ich habe zeitlang auch manchmal so gedacht, ja, weißt du, ich diene Gott alle Zeit, aber wenn das schwierig wird, da verdrückt sich Gott, da merke ich nichts. Da bete ich stundenlang, wochenlang, monatelang, da faste ich manchmal und ich komme nicht durch. Und da frage ich Gott, wo bist du? In der Bibel haben Menschen immer wieder gefragt, Gott, wo bist du? Das ist also eine erlaubte Frage. Wo ist der Gott Elias? Wo ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Wo ist er? Menschen haben immer gefragt, wo ist unser alter Gott, dieser alte Gott? Wo sind die Zeichen und Wunder von früher? Ein Gideon, als er dann berufen wird und die Midianiter schlagen sollte. Dann sagt er, wo ist der Gott unserer Vorfahren? Der hat uns aus Ägypten geführt, hat uns ins gelobte Land gebracht und jetzt sitzen wir hier. Wo ist er? Wo ist dein Gott? Jesus fährt mit seinen Jüngern mit dem Boot über den See Genezareth und plötzlich sie verzagen am Leben und sie rudern und dann wecken sie den Heiland und der Heiland steht auf und sagt, wo ist denn euer Glaube? Wo ist euer Gott? Wo ist euer Glaube? Der Glaube schlief im Boot und die haben es nicht gemerkt. Wo ist euer Gott? Und manchmal geht es uns auch so wie den Jüngern auf dem See Genezareth. Wir rudern mit aller Kraft, mit letzter Kraft und dann fragen die, wo ist der Gott? Sieht er mich nicht? Kennt er mich nicht? Kümmert er sich nicht um mich? Herr, siehst du nicht, wie verderben? Gott bleibt in den Krisen bei uns, aber wir spüren ihn manchmal nicht. Das ist wie eine Decke zwischen uns und Gott. Ist Gott immer ein zuverlässiger Partner? Kannst du das sagen mit einem guten Ja beantworten aus persönlicher Erfahrung, nicht nur von der Bibel und nicht nur aus dem Gottesdienst und nicht nur aus der Konfirmandenunterricht, nein, aus der persönlichen Erfahrung, aus dem persönlichen Umgang mit ihm. Heute kommt uns Gott entgegen und holt uns ab. Und das erlebt man immer wieder. Er holt uns gerade ab, wo wir gar nicht gedacht hätten, dass es ihn da geben könnte. Ich denke nur, die Frau in Samaria am Brunnen, da plötzlich steht Jesus und sagt, gib mir zu trinken. Der wartet auf diese Frau extra. Und Gott kommt manchmal auch uns so entgegen in einer Form, wo wir gar nicht denken, dass es Gott sein könnte. Gib mir zu trinken. Ja, und du bist ein jüdischer Mann und fragst von mir als Samariterin Wasser zu trinken, das ich dir gebe. Schämst du dich nicht? Traust du dir das überhaupt zu? Manchmal ist Gott zuverlässig. Trauen wir ihm was zu, dass er uns um etwas bittet, uns etwas empfiehlt, uns etwas zeigt oder sagt. Seit Golgatha haben wir einen mitleidenden und einen mitfühlenden Gott. Seit Golgatha ist Gott ein anderer Gott, der fühlt mit unseren Schwächen und mit unseren Stärken, ist ein mitleidender Gott. Vor ihm musst du keine Angst haben. Seit Bethlehem, er ist ein Baby gewesen. So, das kann jeder kommen, vor einem Baby muss man keine Angst haben. Gott holt uns ab, wo wir sind. Er versteht unser Schicksal, kann sich in unsere Lage hineinversetzen, dass selbst ein Mensch, der so tief gefallen ist, dass er Erlösung finden kann. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Müssen wir Gott groß irgendwas erklären, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Gott, guck mal, durchleuchte mal mich, erforsche mich und erfahre, wie ich meine. Ich möchte dir eines sagen, Gott kennt uns von Ferne. Du bist noch gar nicht ihm nahe genug und schon sagt er, ich weiß, was bei dir los ist. Ich weiß, was, wo dir der Schuh drückt. Ich weiß, was, wovor du Angst hast. Gott begegnet uns in unseren Prüfungen, in unseren Kämpfen. Da tritt er nahe und sagt, du sag so und so. Er beeinflusst uns, versucht uns zu beeinflussen. Gott holt uns ab, genau da, wo wir sind. Er versucht uns zu verstehen. Aber ich will hundertprozentig jedes Mal wissen, dass er da ist, dass er der richtige, der wahre Gott ist. Manchmal bin ich gar nicht sicher, ist er das oder ist er das nicht? Weil Gott so verschiedenartig auftritt. Gott tritt nicht immer gleich auf. Einmal kommt er mit einem Orkan, dann kommt er mit Feuer, dann kommt er mit Erdbeben, dann kommt er mit was weiß ich, sonst noch anderen Dingen. Und jedes Mal erscheint Gott anders. Wer bist du? Und dann erscheint er dem Moses am brennenden Busch. Ich bin, der ich da alle Zeit bin, der daseinende Gott. Ich bin der Ewige, ich verändere mich nicht. Also ich bin immer der Gott, der sich der Situation anpasst. kann ich mich auf Gott verlassen? Weißt du, Moses ist nicht gleich gelaufen und sagt, ich befreie jetzt die Israeliten aus Ägypten. Der hat zuerst mal einen Test gemacht. Kann ich mich auf meinen Gott verlassen? Aber Herr, was für ein Zeichen kriege ich, dass du mit mir bist, dass du mich führst, dass du mich leitest und dass du mich unterstützt und dass ich mich nicht beim Pharao nicht blamiere? Wie kann ich mich auf dich verlassen? Dann sagt der Herr, nimm deine Hand und steck deine Hand an deine Brust und zieh wieder raus. Und die war aussätzig. Oh, Herr. Und dann, aber das ist okay, das kann passieren, aber schau deine aussätzige Hand, untersuch sie genau. Und steck sie wieder rein und zieh wieder raus und es war rein. Es war also, du sollst an dir persönlich erfahren, dass Gott dich reinigt, dass Gott dich befreit, dass Gott an dir ein Wunder wirkt. Und das gab Mose schon ein Zeichen, aber er war nicht zufrieden. Kann ich mich auf Gott verlassen? Ja, aber Herr, ich habe keine Waffen, ich habe keine Armee, ich habe keine Lobby. Wer spricht für mich? Ich habe keine Medien, ich habe keine Mittel, ich bin ja ein armer Schafshirte, ein Nomade. Was kann ich dort groß bei Pharao bewirken? Dann sagt Gott, schmeiß deinen Stab hin. Und sein Stab wurde so eine Schlange. Und dann sagt er, ergreif die Schlange am Schwanz. Und dann wurde sein Stab wieder Stab. Also du siehst, er hat Zeichen, persönliche Zeichen. Wir würden sagen, Hokus Pokus. Aber das war kein Hokuspokus, das waren Gewissheiten. Er durch Kleinigkeiten erfuhr er die Realität seines Gottes. Und er wusste jederzeit, jedes Mal, wenn er seinen Stab gebrauchte, das ist das Ende, der Schwanz der Schlange, was ich gebrauche, wenn ich das Wasser schlage oder den Felsen schlage oder Zeichen und Wunder vor dem Pharao wirke. Er wusste, was mit der Sache los ist, weil er das erlebt hat und gesehen hat und erfahren hat. Die anderen wussten es nicht. Weißt du, du brauchst deine persönliche Erfahrung, du, mit Gott funktioniert es. Du brauchst Sicherheit. Kann ich mich auf meinen Gott verlassen? Wir sollen nicht nur einfach blind in den Kampf hineingehen, sondern wir sollten uns innerlich vorbereiten, überzeugen. Ich denke an einen Gideon, der sagte, Herr, weißt du, da kann jeder sagen, ich bin mit dir. Jeder kann es versprechen. Aber dann sagt er, ich werde dich testen, lieber Gott. Ich lege mein Fell hier hin und ich möchte, dass überall Tau ist, nur nicht auf meinem Fell. Dann sagt der liebe Gott, okay. Und am nächsten Tag, dann, weißt du, die Gläubigen verlassen sich nicht nur auf irgendwelches Hören und Sagen. Und wir müssen aufhören, auf Hören und Sagen gehen. Wir brauchen persönliche Überzeugung, Heilsgewissheiten, dass ich sicher bin, das funktioniert. Und dann legt er das Fell auf der anderen Seite und sagt, überall soll trocken sein, nur auf meinem Fell muss Tau sein. Und Gott macht das Spiel mit. Ich will dir etwas sagen. Weißt du, du darfst Gott bitten, du darfst mit Gott reden. Und Gott sagt, ich will dich führen und leiten. Du musst mit Gewissheiten leben. Und darfst es. Gott ist ein Gott, der einen versteht und der einem Verständnis schenkt und einen seinen Horizont erweitert. Aber das muss man selber durchmachen, durchexerzieren, am eigenen Leibe erfahren. Das kann dir niemand einflößen. Gott ist zuverlässig. Ich kann das 100-mal sagen und wiederholen oder kann dir als Hausaufgabe geben, geh nach Hause und schreib 100-mal, Gott ist zuverlässig. Du wirst immer noch nicht glauben können. Aber erst wenn du selbst erlebst und dieser Gideon war noch nicht einmal sicher, ist das vielleicht nur ein Naturwunder. Das kann auf natürlicher Art und Weise entstanden sein. Dann geht er hin und horcht, was die Leute reden im Lager der Midianiter. Spioniert mal ein bisschen. Und ist es manchmal gut, wenn du auch ein bisschen spionierst. Für dich darfst du spionieren, nicht für die anderen und nicht für den Staat. Und da spionierte für sich und hörte, oh, heute Nacht habe ich einen Traum gehabt, ein großer Mühlstein und da kam von dem Gideon und hat uns alle zermalmt. Da hat der eine so geträumt und der andere so geträumt. Weißt du, du erfährst die Zuverlässigkeit Gottes über Träume. Gott redet zu uns nachts im Traum und er zeigt uns, wo es weitergeht und fang an zu spionieren. Du brauchst einen Spion, denn der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir erlöst sind, dass wir in Gottes Hand sind, dass Gott mit uns ist, dass wir kühn und mutig sein dürfen. Aber du musst dich mit Gott einlassen und Gott was zutrauen. Gott ist nicht wegen sich selbst da, sondern er ist für uns da. Überall, wo du hinschaust, Gott will sich dir als ein gütiger, gnädiger Gott erweisen. Alles, was Gott hier auf dieser Welt tut, tut er für dich und für mich und für uns. Er will ja, dass du ihm vertraust, noch mehr vertraust und noch mehr vertraust und noch mehr vertraust und noch mehr vertraust. Und dieser Gott beteiligt sich an unserem Leben. Und wenn ich an Jesus denke, er wäscht den Aposteln die Füße da. Gott dient den Menschen. Er hat es nicht nötig gehabt. Gott hat nicht nötig gehabt, hier auf diese Erde zu kommen, in seinem Sohn und den Heiligen Geist noch zu schicken. Aber er tut es für dich und mich. Gott erlaubt es, dass wir zu ihm kommen dürfen und dass wir mit unseren Lasten zu ihm kommen. Ich lese auf Psalm 73 davon Asaf: Ich mühte mich ab, alles zu verstehen, auch Gott zu verstehen, so was ich hier heute Morgen sage, aber es schien fast ganz unmöglich für mich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum und ich erkannte, wie es denn mit den Gottlosen geht. Weißt du, du sagst, die Welt draußen, guck mal, die leben, die schmeißen das Geld zum Fenster aus und ich weiß nicht mal vielleicht, wie ich die Miete bezahlen kann, wie ich die Fahrkarte mir kaufe und so weiter, aber die leben in Saus und Braus. Wie geht's den Gottlosen so gut? Und dann sagt er, und dann sah ich, wie es den Gottlosen geht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie oder mit stürzen sie plötzlich. Ganz plötzlich ist aus mit ihnen und sie nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder in einem Traum, wenn man erwacht. Was habe ich geträumt heute Nacht? So geht es dann nachher. Wenn Gott aufsteht, wenn Gott handelt. Und deshalb, Gott lässt Dinge zu in unserem Leben, dass wir ihn immer mehr und immer mehr kennenlernen. Du bist zu Jesus gekommen, hast Jesus angenommen und jetzt beginnt die große Entdeckungsreise. Jetzt lernst du ihn, seine Stärke kennen. Und wenn du einmal ihm begegnet bist, dann bist du fast von Gott hypnotisiert. Also mir ging es so. Ich wollte manchmal am Anfang meines Glaubenslebens ein paar Mal Gott absagen. Habe gesagt, warum lasse ich mich mit der Religion ein? Und in mir steckte drin, was Karl Marx gesagt hat, Religion ist Opium fürs Volk. Immer wieder habe ich gesehen, guck mal, die manipulieren mit Gott und die kommen mit der Bibel, alle Sekten kommen mit der Bibel und muss das Christentum wirklich die wahre Religion sein? Kann es nicht auch andere Religionen sein, die wahr sind? Das waren diese Fragen, bis ich selbst so von Gott ergriffen war, dass ich nicht mehr anders konnte. Ich sagte, Herr, ich bin hypnotisiert. Ich glaube, obwohl ich gar nicht glauben will. Ich diene dir, obwohl ich dir gar nicht dienen will. Ich rede von dir, obwohl ich von dir gar nicht reden möchte. Denn etwas ist in mir passiert. Ich bin von Gott eingenommen. Er sitzt auf dem Thron, eine unsichtbare Kraft und eine unsichtbare Macht treibt mich. Und deshalb, wenn diese Macht, wenn du so von Gott harponiert bist, von Gott so besetzt bist, dann kannst du nicht mehr anders. Es ist ein Geheimnis, was ich dir verrate heute. Dann kannst du nicht anders. Wenn du Gott begegnet bist, dann merkst du plötzlich positive Wirkungen in deinem Leben. Und dann merkst du, jawohl, das funktioniert. Auch wenn es so ganz anders kommt, als ich gedacht habe. Und meistens, und das ist in meinem Leben auch so gewesen, es kam immer anders, als ich dachte. Anders, als ich geplant habe. Anders, als ich mir vorgenommen habe. Aber ich weiß, mit Gott habe ich eine andere Ausgangsbasis. Mit Gott habe ich eine ganz andere Grundlage. Mit ihm, ich komme mit ihm schon durch. Irgendwie komme ich durch. Ich habe eine andere Plattform. Ich kann plötzlich mit den Dingen anders umgehen. Und ich lebe nach anderen Grundsätzen, weil Gott in mir plötzlich die Dinge ordnet. Er ist ein ordnender Gott. Er kommt zu mir und er spricht mit mir. Und dann, ich lerne mehr und mehr ihm zu vertrauen. Und Zuverlässigkeit lernst du erst mit der Gemeinschaft mit Gott. Je mehr Gemeinschaft du mit Gott hast, mit ihm, Vater, Sohn und Heiligen Geist, je mehr Gemeinschaft du mit ihm hast. Weißt du, am Anfang habe ich mit Gott schlechten Umgang gehabt. Ich konnte mit Gott nicht viel anfangen. Gott, naja, was ist der? Irgendein Geist. Aber mit Jesus, mit diesem historischen Menschen, mit dem konnte ich was anfangen. Und deshalb war mir so sympathisch, dass ich Jesus hatte. Und so habe ich am Anfang nur mit Jesus gesprochen. Er war mir, und habe das Evangelium gelesen, habe versucht, Jesus ähnlicher zu werden. Von Gott konnte ich mir nicht vorstellen. Aber dann sagte er irgendwo, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Und so begann die Entdeckungsreise. Und dann irgendwo später lernte ich den Heiligen Geist kennenlernen, die Kraft Gottes in mir. Aber deshalb am Anfang ist es sehr gut, wenn du anfängst mit Jesus. Einfach mit Jesus kommunizierst, mein Jesus. Das ist ein Mensch, egal wie er aussieht, ob er Bart gehabt hat oder kein Bart gehabt hat, ob er Mann war oder kein Mann war, ob er ganzer Mensch oder halber Mensch war oder halber Gott war, das war jetzt vollkommen egal. Mit ihm kann ich reden, er war einer von uns, denn er hat ja gelitten. Er hat, Er war unter uns. Und Jesus verschafft mir Zugang zu Gott, baut meine zerstörte Beziehung zum Gott wieder auf. Über Jesus komme ich zu ihm. Er nimmt mir die Angst weg und er versöhnt mich mit Gott. Also, dann sehe ich Jesus, wo er dann sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dem ging es genauso wie mir manchmal, dass ich nicht mehr weiter kann. Und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und der Geist, der Jesus auferweckte, der macht dann auch mich wieder lebendig. Also, der versöhnt mich mit Gott. Und so lerne ich die Zuverlässigkeit Gottes kennen. Aber das geht immer schrittweise. Wenn du auf diese Welt kommst, dann musst du zuerst mal Vater und Mutter kennenlernen, die Familie kennenlernen, in die du hineingeboren bist. Und dann entdeckst du mehr und mehr. Aber das ist nicht alles. Dann beginnt irgendwo die Frage nach Gott. Du wirst 12 Jahre alt und wirst kritisch und kommst in die Pubertät. Und dann fragst nach den Dingen, stellst alles in Frage. Und es ist gut, dass du alles in Frage stellst mit der Pubertät. Deine Eltern, dann sagst du, was will der Alte? So wie jemand hier hat mir heute Morgen gesagt, also jetzt, ich verstehe meine Mutter. Mark Twain hat einmal gesagt, als er 20 war, was will der Alte überhaupt? Er hat keine Ahnung vom Leben. Dann als er 40 war, dann hat er plötzlich gemerkt, du, mein Vater hat doch einiges gewusst. Er hat in vielem Recht gehabt. Und als er dann auf die 60 zuging oder noch älter wurde, mein Vater hat immer Recht gehabt. Du siehst also, man lernt erst dann die Zusammenhänge kennen, dass die Alten gar nicht so verkehrt waren. Ist Gott ein zuverlässiger Partner von mir? Und ich möchte jetzt ein paar Bibelstellen nehmen und dann diese Bibelstellen ein bisschen abklopfen. Und ich sagte, es ist wichtig, wir müssen die Bibelstellen manchmal abklopfen, mal zum TÜV bringen, diese Bibelstellen. Ich habe mal ein altes Auto gehabt und dieses alte Auto habe ich selber gespachtelt. Und ich habe gedacht, schweißen muss ich nicht, aber spachteln werde ich und das wird er nicht sehen und schwarz streichen. Und was macht der Prüfer? Geht uns das Auto und klopft mit dem Hammer ab und plötzlich ist er durch. Das, was ich zugespachtelt habe, das hat nicht funktioniert, der ganze Trick. Und wir haben manchmal so Tricks, weißt du, wir versuchen die Bibelstellen so hindrehen, komm mal da, komm mal dort. Aber eine Bibelstelle, bei Gott ist kein Ansehen der Person. Gott ist also gerecht. Gott benachteiligt niemand und Gott bevorzugt niemand. Er behandelt alle gleich. Ob er jetzt der Papst ist, der Bischof ist oder Pastor ist oder Straßenfeger ist. Gott behandelt alle gleich. Vor ihm müssen alle treten. Und warum behandelt Gott alle gleich? Alle müssen sterben. Auch der Papst. Auch die Astronauten, die auf dem Mond waren. Auch die müssen Stück für Stück abdanken. Und jetzt ist auch einer erst gestorben, der oben war. Gott bevorzugt niemand. Niemand kann Gott entrinnen. Dann, Gottes Taten stehen immer im Einklang mit seinem Wesen. Gott ist treu. Wenn ich so die Bibel lese, Klagelieder, Kapitel 3, Vers 23, es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, Herr. Jeden Morgen. Oder im Maleachi, Kapitel 3, ich, der Herr, er sagt es, wandle mich nicht. Ich verändere mich nicht. Ich bin immer der Gleiche. Und er ist zu allen Leuten gleich. Alle müssen das Gleiche durchmachen. Das ist der Beweis, dass Gott alle Menschen gleich behandelt, dass er keine Ausnahme macht. Ob es jetzt ein Hiob ist oder ein Abraham ist oder ein Moses ist oder ein Jesus ist, egal wer, alle müssen das Gleiche durchmachen, alle Menschen. Oder du und ich. Deshalb heißt es einmal in der Bibel, denk nicht, dass du was Besonderes jetzt erlebst, dass du was ein besonderer Mensch bist. Alle Heiligen haben die gleiche Prozedur durchgemacht. Also Gott behandelt alle gleich. Sie sind alle Sünder, sie werden alle gerettet, wenn sie wollen, sie werden vollendet, wenn sie bereit sind. Also Gott behandelt alle gleich. Oder 4. Mose Kapitel 23, Vers 19, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass er etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Also die Gesetze, Tag und Nacht hören nicht auf. Ich würde gerne verändern, dass der Tag mal 48 Stunden hätte. Könnte ich mir leisten, mehr arbeiten, mehr schaffen. Aber das geht nicht. Gott hat die Zeiten festgelegt und alles geht fast so präzise wie auf ein Uhrwerk. Alles kommt zu seiner Zeit, Frühling, Herbst und Winter. Diese seit ewigen Zeiten funktioniert das. Oder in der Bibel, wenn wir dann die Stelle lesen, wenn wir unsere Sünden ihm bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und ich muss nur meine Sünden bekennen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Und schon habe ich Vergebung der Sünden. Und das funktioniert bei allen. Alle, die zu ihm kommen und ihn so bitten, erleben die Realität. Oder dass sein Wort wahr ist, sein Wort zuverlässig ist. Und da musst du abklopfen, ist er wirklich treu, ist er wirklich zuverlässig? Selbst wenn wir untreu bleiben, Gott bleibt treu. Und wie oft bist du, bin ich untreu Gott geworden? Wie oft haben wir, was weiß ich, Gott versprochen und hinterher wollten wir gar nicht mehr halten? Also, das tun wir Menschen manchmal. Wir haben durch die Treue Gottes, durch seine Liebe die Gewissheit, er liebt mich, auch wenn ich ihn nicht liebe, hör mir zu, wenn ich ihn sogar hasse, je mehr ich ihn hasse, desto mehr liebt er mich. Denk nur an Saul von Tarsus. Da geht er nach und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was er verspricht, das hält er, das tut er, wenn er mal, auf wen er mal abgesehen hat, den holt er, der kann ihm nicht weglaufen. Sein Wort hat ewige Gültigkeit, alle Orte, ob du jetzt hier in Berlin bist oder in den USA bist oder am Nordpol, Südpol, sein Wort ist immer das gleiche. Jeremia verwendet ein Wort für Gott, deine Treue, Herr, deine Treue. Deine Treue, deine Zuverlässigkeit, dein Bund. Du hältst es für alle Zeit, den Vertrag, den du mit uns eingehst. Ob wir diesen Vertrag halten, ist eine Sache. Aber du hältst immer deinen Vertrag. Du stehst zu deinem Wort. Und das ist mal die Zuverlässigkeit. Und wir sind in der Treue Gottes geborgen. Wenn wir dann mit unseren Fehlern, Schwachheiten zu ihm kommen, dann steht er zu uns. An einem gewitterigen Tag geht der Vater mit seinem Sohn spazieren und der kleine Junge hat die gehen und dann plötzlich steht ein Regenbogen am Himmel und dann fragt der kleine Junge, Vater, für wen macht der schöne Regenbogen Reklame? Für wen macht er Reklame, dieser schöne Regenbogen? Für wen macht er wohl Reklame? Für die Treue Gottes? In 1. Mose 9, Vers 8, da hat Gott einen Bund geschlossen mit Noah und seitdem macht der Regenbogen Reklame für Gott, für seine Treue, dass er zu Noah, zu der Menschheit steht, dass es keine Sintflut mehr geben wird. Und das Schöne dabei ist, wir sehen nur den halben Regenbogen. Eigentlich, der Regenbogen ist ein Kreis, bloß wir sehen nur die Hälfte davon. Die andere Seite ist ein bisschen weiter weg und denken, das geht in die Erde, irgendwo geht es unter. Nein, Gottes Treue ist ein Kreis. Und diese wunderbaren Farben des Regenbogens, der Prophet Hesekiel ist einmal am Thron Gottes und sagt, oh, das sind ja die Farben vom Thron Gottes, wie der Regenbogen. Diese Farben reflektieren die Herrlichkeit Gottes. Und das ist der Regenbogen. Jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, darfst du wissen, Gott steht zu seinem Wort. Und selbst wenn es Hunde und Katzen vom Himmel schüttet, wie die Engländer sagen, Gott steht zu seinem Wort. Der Bogen, das ist ein Zeichen der Treue Gottes. Deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist, und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Das ist Gottes Wort. Soweit reicht deine Treue. Gottes Treue ist wie ein festes Zelt. Da bist du sicher und geborgen, egal wie der Sturm draußen tobt. Zuverlässigkeit und Treue ist eine sehr volle, wertvolle und sehr großartige Tugend. Und die findest du hier in dieser Welt kaum bei Menschen. Es gibt Tiere, gibt Menschen, die treu sind, aber auch so ein Hund. Weißt du, so ein Hund ist einem treu nur so lange, weil er weiß, du hast eine Wurst in der Tasche. Deshalb ist er so treu, weil du ihn fütterst. So, die Tiere sind nur treu, weil sie immer was von dir erwarten. Aber Gott ist treu und er erwartet nichts von dir. Im Gegenteil, du kostest Gott unheimlich viel. Du hast ihm seinen Sohn gekostet. Wenn Gott nicht zuverlässig wäre, dann hätten wir schon die Katastrophe perfekt. Die Klimakatastrophe oder was es auch immer ist. Das Chaos, das Durcheinander. Wenn er sich nur einmal abwenden würde, von dir oder von mir, dann würden wir vergehen. Aber Gott sei Dank, der Regenbogen steht über uns. Die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Wenn Gott nicht zuverlässig wäre, hätten wir keine Sündenvergebung. Denn hätte er Jesus nicht aus dem Grab herausgeholt, aber ein Zeichen, dass Gott Jesus akzeptiert und sein Opfer angenommen hat, ist, dass er ihn auferweckt hat. Und Gott hat sich zu Jesus bekannt. Und die Auferstehung ist das Fundament des christlichen Glaubens, nicht irgendwelche Lehrsätze und Grundsätze, Moral und Ethik. Nein, die Auferstehung, das ist die Botschaft, die Kernbotschaft des Glaubens. Wenn wir das nicht hätten, lass uns alles vergessen. Wir brauchen da nicht mehr anständig sein, wozu und wofür. Aber die Auferstehung hat Jesus aufweckt, also Gott steht zu Jesus und er hat sich zu ihm bekannt, das ist mein lieber Sohn. Und wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann vergibt er unsere Sünden, und weil Jesus auferstanden ist. Und da werden auch wir zum Leben aufwachen. Seit Ostern wissen wir, Gott ist zuverlässig. Er steht zu seinem Wort. In vielen Dingen kannst du sehen, dass Gott Recht hat und Recht gehabt hat. Zum Beispiel, dass Gott die Liebe, selbst mitten im Leid, sagt Jesus zu dem Verbrecher am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Gott hat sogar in den Schmerzen, im Elend, sich sogar noch des Nächsten erbarmt. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Eine andere Sache, zum Beispiel Ninive. Gott hat sein Wort gesprochen über verschiedene Städte, verschiedene Völker in der Geschichte, und die Worte der Bibel haben sich alle erfüllt. Also Gottes Wort ist zuverlässig. Und wenn du heute auf die Landkarte guckst und dann manche Länder von früher, manche Volksgruppen suchst, die gibt es nicht mehr. Aber eine Sache möchte ich nur ganz schnell aufgreifen. Die Stadt Ninive, Jonas sollte nach Ninive gehen und dort predigen und sagen, Ninive wird untergehen, weil sie so brutal waren, weil sie Blut vergossen haben, unschuldiges Blut vergossen haben. Und er kündigt den Untergang an, aber die tun Buße. Und weil sie Buße tun, ist Gott gnädig. Also Gott sieht, wenn ein Mensch reumütig ist, dann erbarmte sich seiner. Aber dann haben sie nach 100 Jahren wieder alles vergessen und 623 belagerten Babylonier und Meder, die Stadt Nineveh, eine Weltstadt. Die Mauern waren fast genauso groß wie Berlin. Etwa 100 Kilometer ist nachweislich die Mauer um Nineveh gewesen. Also so groß war Nineveh, eine große Stadt, eine Weltstadt, eine starke Stadt. Aber diese Stadt ist untergegangen, weil Gott es so gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt und wenn ihr nicht Buße tut. Plötzlich kam eine Überschwemmung und zerstörte einen Teil dieser Mauer, und dann konnten die Feinde die Stadt einfach einnehmen, und heute ist Nineveh nur ein Trümmerhaufen. Aber Gottes Wort hat es gesagt, vorausgesagt, und es hat sich erfüllt. Oder die Stadt Tyrus. Gott hat über die Stadt Tyrus geweissagt, die Stadt wird ein kahler Felsen sein, man wird die Stadt ins Meer werfen, und die Fischer werden Netze auf dieser Felsen des Tyrus trocknen. Das wurde vorausgesagt, und Tyrus, die Weltstadt der Phönizier, die haben das ganze Mittelmeer damals beherrscht. Und was ist daraus geworden? Tatsächlich, dann wurde Tyrus belagert, und da kam Nebukadnezar, und als die Stadt belagert wurde, haben die Leute von Tyrus einfach ihre Stadt auf der vorgelagerten Halbinsel weiter aufgebaut und sind zurückgezogen. Und was hat Nebukadnezar gemacht? Ein Damm, und dann diese Stadt eingenommen. Und als dann Alexander der Große kam, der hat sogar den Felsen abkratzen lassen und alles ins Meer werfen und dann die Stadt eingenommen. Und heute trocknen Fischer Netze auf diesem Felsen. Also Gottes Wort geht exakt in Erfüllung. Und die Bibel hat doch recht. Nationen waren bekannte große Nationen wie Moab, Assyrien, Babylonien, Edom und Moab. Und dann guckst, wo sind sie heute alle geblieben? Gott hat über die Völker geweissagt. Wo sind sie geblieben? Oder bis heute hat sich Gottes Wort erfüllt, also Gottes Wort ist zuverlässig. Als die Nürnberger Prozesse in Deutschland stattfanden, sogar Deutschland steht in der Bibel. Viele wussten gar nicht, dass Deutschland in der Bibel drin steht. Und im Buch Esther. Und eigentlich, die Leute denken, Esther war nur ein einfaches Mädchen und so weiter, aber Esther hat einen prophetischen Geist gehabt. Esther hat geweissagt, als dann der Haman am Galgen hing, dann fragt der König die Esther, und Esther, was möchtest du jetzt haben? Und obwohl sie ja die 10 Söhne Hamans tot waren, dann sagt er, dass sie aufgehängt werden. Und als der erste Kriegsverbrecher vom Nürnberger Prozess zum Galgen geht und hochsteigt, dann sagt er ganz laut, und jetzt wird die Prophezeiung von Esther erfüllt. Und 10 Kriegsverbrecher wurden gehängt. Nazi-Verbrecher. Du siehst also, Gottes Wort erfüllt sich nach 2500 Jahren. Also, Gott ist zuverlässig. Nichts steht unnötig und nichts steht umsonst in der Bibel. Oder, dass die Juden nach 70 Jahren aus der Gefangenschaft zurückkommen, aus der babylonischen Gefangenschaft. Weißt du, das ist die Treue Gottes. Und ich will dir Mut machen. Überzeug dich selbst mit deiner Bibel. Deshalb haben wir auch die Gemeindebibelschule oder Internetbibelschule. Studiert die Bibel, und du sollst überzeugen, nicht nur, ja, der Pastor hat gesagt, die Geschwister sagen, die Gemeinde sagt, nein, du musst selbst hundertprozentig wissen, dass dein Erlöser lebt, dass das die Wahrheit ist, dass die Bibel stimmt, dass Gott sich um die Treuen kümmert. Der Prophet Micha sagt, er kümmert sich um die Treuen, die Reumütigen, um die Armen. Gott kümmert sich. Und dann kam nach Hause ein armes Volk und die haben wieder neu angefangen. Und die haben dann ihr Dienst weitergetan. Also Gott benutzt es und Gott gebraucht es. Und deshalb möchte ich dir Mut machen. Lass dich vom Herrn wirklich gebrauchen und dich führen und leiten, dass du weißt, das ist Gott. Gott geht seinen Weg mit mir. Gott macht was Neues mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Seine Wege sind unerforschlich, seine Wege sind wunderbar und herrlich. Du darfst einfach Gott vertrauen in kleinen Dingen. Und dann lernst du plötzlich, aha, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er treu ist, dass er wahrhaftig ist, dass er ewig ist, dass er herrlich ist, dass er treu ist. Du darfst jedes Mal ganz neu dich auf Gott konzentrieren. Und dann gehe ich die Auferstehung durch. Weißt du, die Auferstehung ist die bestbewiesene Sache des Universums oder der Welt. Gott weiß diese Dinge in deinem Leben. Gott weiß, du kannst nicht glauben, aber erst wenn Christus in dir auferstanden ist, wenn Christus in dir lebt, wenn Christus in dir sich offenbart hat, dann weißt du, aha, ich weiß, mein Heiland ist mein Heiland. Er ist mein Gott, er ist mein Erlöser, er ist mein Partner, er ist mein König, er ist mein Retter, er ist, du weißt es, und das kann dir niemand mehr nehmen. Menschen können dir Sachen ausreden, aber er ist auferstanden und er lebt. Er lebt in mir. Ich möchte dir Mut machen, einfach Gott zu vertrauen in allen Dingen. Und das Thema, das hier war, also vertraue Gott, entdecke ihn als deinen persönlichen Heiland, deinen Führer. Er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Er ist der wahre Gott, dein Gott, alle Tage und alle Zeit. Entdecke ihn. Aber du musst dich einlassen auf dieses Abenteuer und sagen, jawohl, Herr, ich mach weiter. Ich gehe weiter, ich vertraue dir. Ich vertraue dir in den Kleinigkeiten, vertraue dir in den großen Dingen. Du musst dich ihm anvertrauen. Und das wächst wie eine Pflanze, wie ein Kind. Es wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Und es entwickelt sich weiter und weiter. Und dann irgendwo bist du dann so weit wie ein Apostel. Wir können nicht mehr lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Wir können es nicht mehr lassen. Dann bist du so fasziniert von Gott. Und das waren auch die Menschen, die mit der Auferstehung zu tun hatten, die Christus erlebten. Selbst die Brüder Jesu, die haben nicht an seine Auferstehung geglaubt. Aber dann, als sie sahen, er lebt, als sie ihm begegneten, 500 Leuten erscheint er auf einmal, und dann wissen sie, er lebt. Ich muss jetzt gucken, wo ich hier bin. Okay. Er lebt. Versuch einmal, das Alte und das Neue Testament zu entdecken. Die Treue Gottes in kleinen Sachen. Wie er Abraham geführt hat. Wie er David geführt hat. Wir singen, wenn der Geist auf mich kommt, dann tanze ich wie David oder dann klatsche ich wie David und musiziere wie David. Aber der musst du erstmal in dein Leben Gestalt gewinnen. Weißt du, der Segen Gottes soll einfach in deinem Leben hineinwirken und hineinarbeiten und dich übernehmen. Die Herrlichkeit Gottes soll Besitz von dir ergreifen. Und wenn Gott dich führt und leitet und trägt und versorgt, dann weißt du, ich kann mit allem, was mich bewegt, zu ihm kommen. Mit allem, was mich drückt und was mich quält und mich plagt. Ich kann alles ihm sagen, alles ihm bringen, alles ihm zu Füßen legen. Ich muss nur ganz kurz gucken, hier meine Notizen. Ein Moment. Lebe unter Kontrolle Gottes. Sei gesegnet in kleinen Dingen. Nicht nur in großen Dingen. In kleinen Dingen erlebst du Gott. In kleinen Dingen erfährst du die Liebe Gottes und die Herrlichkeit des Herrn. In kleinen Dingen erfährst du seine Barmherzigkeit, dass er dir gnädig ist, der deine Sünden vergibt. Wenn es nach dir ginge, wärst du schon längst tot, hättest keine Existenzberechtigung. Aber die Liebe Gottes ist es. Er ist ein zuverlässiger Partner. Ein zuverlässiger Partner in jeder Situation, wo du auch immer hingeratest und was in deinem Leben passiert. Einfach ihm vertrauen. Auf ihn schauen, auf ihn hoffen. Und ich mache dir Mut, wer auf den Herrn schaut, wird nicht zu Schanden werden. Aber das musst du erlebt haben. Das musst du durchexzessieren. Du musst sehen, das ist echt, das trägt. Du musst über diese Brücke gegangen sein, gefahren sein. Du musst in diese Hände geruht haben und wissen, er hat alles unter Kontrolle, er hält alles fest in seiner Hand, egal was passiert, egal wie der Druck ist. Gott ist der, den Druck abfängt von mir. Er ist zuverlässig. Und immer wieder, wenn du Kämpfe und Anfechtungen hast, er stellt sich vor dir und du musst nur hinter ihm stehen und er deckt dich und er schützt dich. Diese persönlichen Erfahrungen, die muss man tagtäglich machen, sonst kommt man nicht weiter. Und ich mache dir Mut, einfach mit Gott vorwärts zu gehen, einfach den Heiligen Geist in Anspruch zu nehmen, einfach zu sagen, Gott, ich vertraue dir in der Situation. Und dann kommt Zeit, wo Gott es lässt, es sagt, probier du mal jetzt allein, mach das in deine eigene Regie, probier mal du mal. Gott füllt dein Leben dann und er sagt, jetzt arbeite du. Er gibt dir den Angelhaken und gibt dir den Wurm und sagt, zeig dir, wo die Fische sind und dann musst du anfangen zu fischen. Jetzt musst du an die Sache gehen. Die Auferstehung Jesu noch ganz schnell. Die Auferstehung ist das Schlüsselerlebnis. Weißt du, die Juden haben so viel Geld ausgegeben, einfach um das Gerücht zu verbreiten, er ist nicht auferstanden. Aber die Aposteln, die haben umso mehr bezeugt, er ist auferstanden. Weil sie ihn gesehen haben. Selbst der arme Thomas, der gezweifelt hat, der sagt, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht glauben. Er hat plötzlich selbst erlebt. Der lebt. Ich konnte meinen Finger in seine Wunden legen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Herr, mein Gott. Und das ist diese Zuverlässigkeit. Gott gibt uns nicht auf. Auch wenn wir manchmal aufgeben. Er ist den Emmaus-Brüdern nachgegangen, dieser Auferstandene, und sagt, Brüder, was redet ihr? Was für Reden sind das? Gott versteht jeden Einzelnen. Gott versteht deine Fragen, deshalb auch in den nächsten Gottesdienst, warte auf Gottes Antwort. Und plötzlich steht jemand neben dir und plötzlich redet er die Frage, die du hattest. Brannte nicht unser Herz? Brannte nicht unser Herz? Dein Herz fängt an zu brennen und du weißt plötzlich, ich kann auf meinem Herrn verlassen. Und es verlass. Wir fragen uns manchmal, wie soll es mit mir weitergehen oder mit dir weitergehen oder mit uns weitergehen? Und da ist der Tobias, ein apokryphisches Buch in der Bibel. Der Tobias, der fragt, er hat ein Erbe in Ekbatana abzuholen von Assyrien. Und dann fragt er, wie kriege ich den Jungen dorthin, der mir das Erbe zurückbringt? Der ist ein Blinder, der Tobias. Wie kommt das Erbe zu mir? Und dann kommt plötzlich so ein junger Mann, sagt er, oh, kein Problem, ich war schon so oft dort. Ich kann das besorgen, ich kann den Jungen führen und begleiten. Und du siehst, dann hat er einen Partner gefunden, dieser Tobias, der ihn begleitet. Lies mal das apokryphische Buch, das ist ein tolles Krimi, eine spannende Geschichte, wie Gott einen führt. Plötzlich steht dieser Engel da und dann fischen sie, weil sie was essen unterwegs zubereiten. Und dann kommt ein Fisch und der Engel nimmt die Galle mit oder die Leber. Und man fragt sich, wozu und warum das alles? Er nimmt es mit und du siehst, die Geschichte wird ganz toll aufgerollt und aufgearbeitet. Der begleitet ihn, bringt ihn dorthin und bringt auch wieder zurück und unterwegs machen sie einen Einkehr bei jemand Bekannten, aber es ist ein tolles Mädchen, aber bei dieses Mädchen ist verhext und sind schon 6 Ehemänner oder Anwärter schon gestorben, immer in der Hochzeitsnacht. Die haben die Hochzeitsnacht überlebt, wahrscheinlich war sie so heiß und so scharf. Ich weiß es nicht, was der Grund war. Also auf jeden Fall ein Dämon war in dieser Frau und dann sagt der Engel, hör mal, wenn du jetzt in die Hochzeitsnacht hineingehst mit diesem Mädel, dann nimm diese Leber mit. Und der Schwiegervater, der zukünftige Schwiegervater, grabt schon draußen in dem Garten schon ein Loch für den Anwärter, der jetzt hier einkehrt. Der hat es selbst nicht mal geglaubt, dass seine Tochter noch irgendwie mal einen Mann findet und dass sie noch Kinder bekommt und dergleichen. Aber weil Gott ihn begleitet hat, diesen Tobias, ist die Sache wunderbar ausgegangen. Und wenn Gott dein unsichtbarer Partner ist, wenn er mit dir mitgeht, wenn er dich begleitet auf Schritt und Tritt, kommst du aus jeder Affäre ganz gut raus. Aus jedem Problem wirst du ungeschoren herauskommen. Er wird dir im richtigen Moment das Richtige sagen und sagt so, und jetzt nimm die Leber mit. Was es auch immer heißt und was es auch immer bedeutet. Wir verstehen viele Zusammenhänge nicht, was das alles so bedeutet, aber es ist wichtig, dass wir wissen, Gott weiß, wo was wie eingesetzt wird. Dieser unsichtbare Partner, der unsichtbare Partner weiß deine inneren Bedürfnisse. Dieser unsichtbare Partner, Gott, dieser zuverlässige Partner, weiß ganz genau, was für ein Gebilde du bist, wie sensibel du bist, wie anfällig du bist, wie schwach du bist, wie krank du bist oder wie happy du bist. Er weiß alle Dinge und er weiß, dich runterzubringen und er weiß, dich raufzubringen. Er weiß alles, was in deinem Leben läuft und wie in deinem Leben dies und jenes passieren muss und geschehen muss. Er weiß deine Schwächen und deine Stärken. Der unsichtbare Partner, der zuverlässige Partner. Und er weiß, wie weit du arbeiten kannst und wie weit nicht, was er dann übernimmt und was die anderen machen müssen oder wie es dann weitergehen soll in deinem Leben, was dann nacheinander passieren muss, Stück für Stück. Er weiß die Situationen, deshalb du kannst ihm alles anvertrauen. Der zuverlässige Partner. Und er hat sich bewiesen durch die Geschichte, durch die Heilsgeschichte, durch das Wort Gottes. Ich denke nur, das Wort Gottes ist so millionenfach, ja tausendfach getestet und geprüft. Jesu Geburt zum Beispiel, weißt du, man kann sagen, ja, Jesus hat viele Wunder selber bewirkt oder auf das erfüllt wurde, was durch die Schrift gesagt wurde. Aber wenn du genau liest, manche Sachen konnte Jesus gar nicht erfüllen, dass er in Bethlehem geboren wird. Oder dass er aus Ägypten gerufen wird. Oder dass er sich in Nazareth niederlässt. Oder dass er am Kreuz hängt und dass er zwischen Verbrechern gehängt wird. Vieles konnte er nicht vorprogrammieren. Und es ist trotzdem passiert, weil Gottes Plan in seinem Leben war. So, Gott war der Begleiter von Herrn Jesus Christus. Und Gott will auch dein Begleiter sein, dein Partner sein. Und du darfst ihn ruhig einweihen in deine Bereiche, was dich beschäftigt, was dich bedrückt, was dich bekümmert. Einfach ihn einweihen und sagen, Jesus, schau einmal meine Situation an, guck du mal mit deinen Augen, was würdest du hier tun, Herr Jesus? Und dann wirst du göttliche Impulse plötzlich kriegen, wirst plötzlich göttliche Gedanken spüren und plötzlich spüren, ja, das ist der Weg Gottes, den werde ich gehen. Lebe unter der Kontrolle Gottes ganz praktisch. Lebe unter dieser Kontrolle, es wird nicht schwer sein, mit Gott zu wandeln, mit Gott zu gehen, einfach Gott zu vertrauen, einfach unter seiner Kontrolle zu leben. Und du wirst merken, ich bin gesegnet, Gott ist mit mir, Gott stützt mich, Gott trägt mich, Gott führt mich. Viele Menschen haben Angst, mit Gott zu gehen. Ja, ich werde dirigiert, ich werde manipuliert, ich werde verführt womöglich. Weißt du, ich werde wohin kommen, wo ich gar nicht hinkommen möchte. Gott weiß, was das Beste für dich und mich ist. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Gott als einen zuverlässigen Partner. Auch die krummen Wege. Gott schreibt auf krumme Linien gerade, ihr Lieben. Und manchmal sehen wir die Zusammenhänge nicht und sagen, mein Gott, so ein Durcheinander, seitdem ich Christ bin, mein Leben ist so durcheinander. Und ich habe eine ganz tolle Lektion bei meiner Oma gelernt. Meine Oma hat gerne Pullover und Strümpfe und gestrickt, die ich nie getragen habe. Aber trotzdem, ihr Hobby war nur Stricken. Also stricken, 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 stricken. Und am liebsten hat sie Schals gestrickt und dann am Anfang Pullover. Und bei den Pulloverstricken war das so, hat mich mal gefragt, was für einen Pullover möchtest du haben? Habe ich gesagt, einen schönen bunten. Irgendwie habe ich eine Idee gehabt, ich möchte einen schönen bunten Pullover haben. Und ich strickt, aber dann die Rückseite, was ich sehe von dem Pullover, so ein Durcheinander. Habe ich gesagt, Oma, das werde ich nie und nimmer anziehen. Sagte, warte mal ab. Als es dann nachher fertig war und es ausgekehrt wurde, dann hat man das Muster draußen gesehen und nicht mehr diese ganzen Fäden, die so kreuz und quer übereinander gehen. Wir verstehen vieles nicht und Gott macht das Gute. Wir sind wie Kinder. Kinder verstehen auch nicht alles. Papa, warum machst du das? Oder Mutti, warum ist es so? Und wir fragen manchmal den Eltern oder die Kinder fragen den Eltern Löcher im Bauch. Aber warum ist es so? Aber Gott weiß, was das Beste für dich und mich ist. Sei zuverlässiger Partner. Manchmal sind die Wege steil und felsig und Gott nimmt uns an der Hand, hält uns fest, trägt uns fest. Du kannst dich auf ihn verlassen, er wird dich nicht in den Stich lassen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Du kannst mit Gott immer reden, Tacheles reden. Du kannst ihm die Wahrheit sagen, kannst ihm sagen, du, das bewegt mich so. Gott wird nicht böse über dich sein, wenn du Gott dein Problem mitteilst und dein Herz ausschüttest. Er wird nicht verärgert sein und wird sagen, also mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, du gehst mir auf die Nerven. Gott ist ein zuverlässiger Partner. So, er nimmt dich an der Hand und sagt, komm, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt fischen, wir gehen jetzt missionieren, wir gehen jetzt beten, wir gehen jetzt einkaufen. Und du darfst Gott überall mitnehmen. Du darfst Gott überall mitnehmen als zuverlässigen Partner. Wenn du dann einkaufen gehst und ich möchte dir vielleicht ein paar Tipps geben beim Einkaufen, dann kannst du diesen zuverlässigen Partner, den unsichtbaren Partner mitnehmen und kannst sagen, Daddy, darf ich das kaufen? Soll ich das kaufen? Ist das wirklich gut oder ist es Ramsch? Ist es wirklich Qualität oder ist es nur irgendwo Billigware von irgendwo? Weißt du, und Gott wird dir sagen, dass du gute Sachen dir anschaffst. Gott will, dass es dir gut geht in allen Dingen. Als der unsichtbare Partner, der zuverlässige Partner, dass er mit dir auch in Situationen hineingeht, die, wo du dich nicht zutraust, dann kannst du sagen, Meister, mein Herr, geh du mal voran, mach du mir die Tür auf, öffne du mir die Tür. Und Gott wird dir die Türen öffnen. Oder, Herr, ich habe Angst, schließ die Tür zu. Du darfst Gott in allen Bereichen mit einbeziehen in deinem Leben. Du darfst Gott an deinem Leben beteiligen. Und du kommst gut ans Ziel. Du kriegst dein Erbe, wie der Tobias. Und du bringst das Erbe zurück und bringst noch eine Frau mit oder einen Mann, je nachdem, was für Bedarf du hast. Und Gott weiß, was deine Bedürfnisse sind. Er kennt uns durch und durch. So, er stand zu seinem Wort, hat sein Wort erfüllt bis ins Detail. Er steht auch zu deinem Lebensprogramm. Und wir haben alle ein Lebensprogramm. Eigentlich jeder von uns ist eine wandelnde Bibel, ein neues Testament. Und Gott will uns entwickeln, er will schöpferisch in unserem Leben sein. Ich mache dir Mut. Nimm Gott als zuverlässigen Partner in deine Geschäfte mit hinein. Du kannst dein Haus vielleicht nicht verkaufen, dein Auto nicht verkaufen, dein Esel nicht verkaufen, was auch nicht verkaufen. Wirst es nicht los, kannst Gott bitten und sagen, Vater, weißt du, ich darf dich auch um praktische Dinge bitten. Und ich möchte dich bitten, mach das so und so. Du sollst deine Wünsche Gott äußern. Meine Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Natürlich nicht immer das, wie du das so willst, aber was dein Herz sich wünscht. Und was wünscht sich dein Herz? Dein Herz wünscht sich Geborgenheit, dein Herz wünscht sich Frieden, dein Herz wünscht sich Liebe, Friede, Freude, einfach Licht und Leben, das wünscht sich und Gott wird es das alles geben. Natürlich eine Million wäre es mir auch lieb. Aber wenn du es brauchst, wirst du es bekommen. Wenn es zur Ehre Gottes ist, wenn es für seinen Dienst, für seinen Einsatz ist, wirst du es bekommen. Aber du darfst ihm vertrauen, zuverlässig, Treue. Und Gottes Treue ist ganz groß in der Bibel. Und eigentlich Treue ist heutzutage so ein Mangelwort, Treu. Treu bis zum Schluss, treu bis es nicht mehr weitergeht. Und erst da greift Gott manchmal ein, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn es absolut nicht mehr funktioniert. Wenn alles versagt, er ist zuverlässig. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber mir ging es mal, fahre mit dem Auto, bin Mitglied beim ADAC, keine Schleichwerbung und fahre und plötzlich habe ich Reifenpanne. Da habe ich kein Problem, habe ich gedacht, das schaffst du. Dann gehe ich zum Reserverad, hole das Reserverad, aber merke ich, im Reserverad ist keine Luft mehr drin. Denn ich habe noch nie kontrolliert mein Reserverad. So, da bin ich immer gefahren und jetzt habe ich zwei Pannen. Also, und jetzt kann ich nicht mehr weiterfahren mit zwei luftleeren Reifen. Und was war? Dann kamen die gelben Engel. Weißt du, wie gut es ist, dass man dann eine Telefonzelle hat und dass man eine Notrufsäule hat irgendwo und dann ruft man diese gelben Engel. Auf uns ist Verlass, hat er dann gesagt. Also zu uns können Sie kommen. Dann hat er mir zuerst mal notdürftig alles repariert, dass ich weiterfahren konnte. Auf uns kannst du dich verlassen. Weißt du, auf Gott kannst du dich verlassen. Und da musst du nicht in Panik geraten. Jetzt Torschlusspanik, jetzt geht's nicht mehr weiter. Nein, du kannst dich auf Gott verlassen. Und viele Christen geraten in Torschlusspanik. Wir sollen lernen, mit Gott als zuverlässigen Partner leben. Weißt du, du musst bei Gott gar nicht mehr hetzen und treiben und drücken. Weißt du, du kannst ganz gelassen sein. Josua lässt 7-mal um Jericho die Leute marschieren. Der weiß, Jericho ist in meiner Hand gegeben. Er verlässt sich auf Gott, weil er über Worte Gottes meditiert, über Worte Gottes nachdenkt, weil Worte Gottes ein Teil seines Lebens ist, seiner Lebensphilosophie ist. Er weiß, Jericho gehört mir. Ich kann sogar 10-mal um Jericho gehen lassen. Jericho ist mir gegeben. Wenn du weißt, du bist erlöst, du bist geheilt, du bist befreit, dann kannst du ganz gelassen leben. Es gehört dir, dann kannst du 20-mal um Jericho marschieren. Das gibt mir Sicherheit. Denn ich weiß, auf Gott ist Verlass. Und immer wieder, ich habe es in deine Hand gegeben. Diese Völker, da musst du nicht bange sein und Angst haben und dich fürchten. Wird das klappen, wird das gelingen? Verlass dich auf Gott. Und dann passiert das Nächste, was wir Menschen gerne machen. Wir verlassen uns gerne auf unseren Verstand. Wir rechnen zu schnell. Ja, aber das kann man nicht ausführen. Mit dem Geld kommen wir nicht zurecht. Aber Gott kann mit 2 Fischen und 5 Broten was zustande bringen. Warum sollte Gott da nicht ein Wunder tun in deiner Situation? Vielleicht hast du auch nur noch 5 Brötchen zu Hause und nur 2 Fischbüchsen und erwartet, dass Gott ein Wunder tut. Vielleicht kommen wir heute als ganze Gemeinde zu dir zum Mittagessen. Stell mal vor, aber du hast nur 2 Fische und 5 Brötchen. Aber Gott kann ein Wunder in deinem Haus wirken. Und genau das ist, wenn du Gott als zuverlässigen Partner hast, du erlebst Gott immer wieder als den Wundermann. Der Wunder wirkt bei dir zu Hause. Wunder draußen in der Welt, in der Natur ist okay. In Israel ist es okay. Aber Gott will Wunder bei dir und mir zu Hause wirken. Dass er uns hilft, dass er uns durchträgt, dass er uns begleitet, uns nicht in den Stich lässt. Ich bin auch sehr dankbar, wie Gott auch mich persönlich führt, dass Gott dann Menschen an Seite stellt, die treu und zuverlässig sind und dass dann einem geholfen wird und dass man zurechtkommt. Und wenn ich daran denke, dann ist alles so perfekt gerichtet, dass man nur staunt, wie ist das nur möglich gewesen. Man hat es gar nicht erwartet, man hat gar nicht geplant, man hat es gar nicht vorgesehen, aber Gott hat das alles irgendwie eingefädelt. Dass du nur erlebst es, dass schon von langer Hand alles vorbereitet irgendwie, was der liebe Gott macht. Und ich weiß noch gar nicht, wo die Sache ausgeht mal eines Tages oder wie die Sache ausgeht, aber ich weiß, ich habe einen zuverlässigen Partner an meiner Seite und das ist mein lebendiger Gott. Der ist mein Manager. Und das sollst du wissen, er ist der Manager. Weißt du, ich muss nur das Theater spielen und mitmachen und mitarbeiten. Aber er managt, er bringt hinzu, er nimmt es weg und er fügt hinzu, er lässt geschehen. Da bin ich manchmal entsetzt und sage, lieber Gott. Und ich denke manchmal, und ich muss euch wirklich sagen, bin ich von allen Geistern verlassen plötzlich? Denn so denke ich, aber Gott tröstet und er sagt, nein, 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 das wird schon alles gut werden. Und ich weiß, mit Gott als dem zuverlässigen Partner wird alles gut in meinem Leben. Und ich werde einen guten Ausgang haben, denn wir Christen haben immer, und hör mir zu, und ich weiß nicht, ob du da Amen sagen kannst oder nicht, aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, wir Christen haben immer ein Happy End. Wir haben ein Happy End. Und ich warte auf mein Happy End. Du auch? Lass uns zusammen sagen, ich warte auf mein Happy End. Was es auch immer ist. Dass du gut ausgehst, dass er ein glückliches Ende, Happy End, dass du ein glückliches Ende hast. Weißt du? Und das ist in all den Geschichten, was Gott in der Bibel uns zurückgeschrieben hat oder aufschreiben ließ, da gibt es immer nur ein Happy End. Auch wenn es stürmisch war, plötzlich der Meister steht da und glättet die Wellen. Happy End. Wir leben eine Happy End Geschichte. Versteht ihr das? Jeder einzelne von uns. Auch wenn es noch so dramatisch ist, da geht die Ehe auseinander, da sterben Leute nacheinander weg oder da geht eine Firma nach der anderen pleite und bankrott und so weiter. Ich weiß, wie es draußen aussieht. Es ist katastrophal. Da verliert einer die Arbeitsstelle und nicht nur das, dann kommen die Rechnungen und Strom steigt und Nahrungsmittel steigt, alles steigt oder da zerbricht der Euro womöglich oder vieles andere. Wir wissen nicht, was auf uns noch alles zukommen wird in den nächsten Tagen. Es ist noch nicht Herbst und es ist noch nicht das Jahr vorbei, was doch alles so auf uns zukommt, wenn Griechenland ihre Schulden nicht mehr bezahlen kann. Aber wir wissen eins, wir haben einen zuverlässigen Partner, der uns auch in der schwersten Krise beistehen wird. Ich denke nur an die Trümmerfrauen hier in Berlin. Diese Trümmerfrauen, die haben mit nichts angefangen und die haben einfach ja die Trümmer beiseite geschafft und sie haben wieder aufgebaut. Dass wir heute so stehen, wie wir stehen als Deutsche, ist nur dank dieser Trümmerfrauen. Die haben einfach gewagt und die haben nicht in Depression sind sie nicht verfallen, sondern sie haben einfach weitergemacht. Und wir werden auch weitermachen, auch wenn alles in Schutt und Asche liegt. Wir machen weiter und wir bauen unser Leben wieder auf. Weil wir einen zuverlässigen Partner haben, der uns Mut gibt, der uns Mut zuspricht. Das Einzige, was Gott immer wieder tut, und das ist meine persönliche Erfahrung, er spricht einem Mut zu. Mach weiter. Gib nicht auf. Resignier nicht. Zieh dich nicht in dich zurück und sag, ja, na, jetzt ist alles für mich kaputt. Nein, es fängt erst an. Wenn bei dir und bei mir alles kaputt ist, dann fängt Gott erst was an. Dann ist ein Neuanfang angesagt. Weil er der Partner da ist. Und ich habe diese Tage auch die Botschaft gehabt und die Predigt ist sehr viel runtergeladen worden und angehört worden. Wenn alles um dich zerbricht, wenn alles um dich zerbricht. Und um uns manchmal zerbricht so vieles. Aber Gott ist ein Partner, der im Zerbruch sich offenbart. Und dann anfängt, die Sachen zu reparieren und wieder gut zu machen. Ich mache dir Mut. Ich mache dir Mut. Verlass dich auf Gott. Verlass dich auf Gott, auch wenn du nichts verstehst. Wenn dir der Verstand vielleicht durchbrennt auch. Und alle Sicherungen bei dir durchgebrannt sind. Und sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Lass ihn machen. Er hat es zugelassen. Er hätte es verhindern können. Und beim Hiob ging diese Trübsalzeit, diese schwierige Zeit, diese Zeit, wo es unmöglich war, halbes Jahr. Und dann war alles vorbei. Und dann gibt es beim Hiob ein Happy End. Dann war er doppelt so reich. Dann war er doppelt so stark und mächtig. Weißt du, du kommst aus der Krise. Wenn du in der Krise dich bewährst, du kommst aus der Krise gestärkt heraus. Das ist ein Geheimnis. Du kommst gestärkt aus der Krise heraus. Taste seine Seele nicht an. Das war das Wort, das Gott gesprochen hat über Hiob. Taste seine Seele nicht an. Also der Teufel kann alles bei uns anstellen, bloß eines kann er nicht und darf nicht und wird auch nie tun und wird sich auch nie trauen. Taste seine Seele nicht an. Deine Seele ist in Sicherheit, auch wenn du Krisen durchmachst, auch wenn du durch die Hölle musst. Deine Seele ist in Sicherheit. Gott hat ein Wort über dich gesprochen, wie er damals über den Hiob gesprochen hat. Und was er über einen Mal gesprochen hat in der Heiligen Schrift, das gilt für alle Leute, für alle Zeiten. Taste seine Seele nicht an. Der Satan hat kein Recht an deiner Seele. Deine Seele ist erkauft von Jesus Christus. Taste seine Seele nicht an. Lass die Seele in Ruhe. Die Seele liebt den Herrn. Meine Seele schreit nach Gott, wie der Hirsch nach Wasser. So, taste seine Seele nicht an, dieser zuverlässige Partner. Also, ich weiß nicht, wer heute Zeugnis geben wollte, sollte, aber vielleicht hast du ein Zeugnis auf deinem Herzen. Weißt du, ich habe die Treue Gottes erlebt, wie Gott mich durchgetragen hat. Und ich denke, jeder könnte von uns ein Lied singen und könnte erzählen, wie Gott ihn durchgetragen hat. So unmöglich. Auf Adlers Flügeln hast du mich durch das tosende Meer getragen, heißt es einmal in einem der Psalmen. Gott trägt uns durch, Gott führt uns durch und du musst nicht verzagen. Du musst nur wissen, mein Partner ist da. Du musst wissen, jemand ist da. Und es ist wichtig, was ist auch immer passiert, du weißt, da ist jemand da bei mir. Jederzeit. Und der liebe Gott ist näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir. Er ist dir näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir, Christus in uns. Und er geht mit mir. Egal, wo du hingehst, er geht mit dir. Dieser unsichtbare Partner, dieser zuverlässige Partner geht mit dir. Dein Geist, sein Geist, die verbinden sich, die gehen miteinander. Ob du jetzt in Amerika wohnst oder in Deutschland wohnst oder irgendwo in Afrika oder irgendwo in Asien. Weißt du, Gott geht mit uns. Ich will dich nicht verlassen. Ich will dich nicht versäumen, ich werde immer mit dir mitgehen. Auch wenn du an mich nicht denkst, ich werde mit dir mitgehen. Preis Gott, lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen und lass uns vergewissern, ist mein Partner an meiner Seite, ist Gott an meiner Seite? Streck ihm deine Hand entgegen und sag, himmlischer Vater, nimm meine Hand, halte meine Hand fest, ich halte mich an dir. Deine Hände halten das ganze Universum und deine Hand hält auch mein Leben. Und mein Leben kann niemand aus deiner Hand reißen. Vater, halte meine Hand. Halleluja. Himmlischer Vater, ich segne alle Geschwister, die ihre Hände ausgestreckt haben, die einfach von dir gehalten, von dir geführt, von dir geleitet werden möchten, die diesen Partner an die Hand nehmen möchten und mit dir zusammen durch dick und dünn gehen wollen. Du bist ein zuverlässiger Partner. Du hast Jesus hindurchgetragen durch diese Welt, durch dieses Leben. Du hast die Propheten, du hast die Männer Gottes und Frauen Gottes hindurchgetragen und du trägst jedes Kind Gottes durch die Schwierigkeiten, durch die Lasten, durch die Leiden, durch die Trübsal. Du trägst sie alle durch. Du bist ein zuverlässiger Partner. Halleluja, halleluja. Ich möchte dich proklamieren, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich möchte dich loben, allmächtiger Gott, dass du ein zuverlässiger Gott bist. Auch wenn wir manchmal zweifeln an deiner Zuverlässigkeit und so viele Fragen haben und vieles nicht verstehen und begreifen. Du trägst uns durch. Du trägst unser Leben durch. Du trägst jeden Einzelnen durch, Herr Jesus. Egal wo er steht, wo er wohnt, ob er Familie hat oder keine Familie hat, oder ob er Freunde hat oder keine Freunde hat, du trägst jeden Einzelnen durch. Wir sind nicht von Menschen abhängig, sondern wir sind von dir abhängig. Du bist unser zuverlässiger Partner. Halleluja. Halleluja. Du trägst uns bis ins hohe Alter. Und du sagst, ich will dich nicht verlassen. Und ich halte mich dabei. Und du sagst, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich verlasse mich darauf. Oh Gott, ich verlasse mich darauf, dass du bei uns bist. Alle Tage, nicht nur am Sonntag, nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag. Und wenn es drunter und drüber geht, du bist bei uns, Herr. Halleluja, Halleluja. Amen.